Kiez Corner mit Finn und Flippo. Wir schreiben den 24. Februar 2021. Es ist Mittwoch und damit moin moin und herzlich willkommen im Kiez Corner zu einer ganz besonderen Folge, denn wir haben endlich mal wieder einen Gast mit an Bord. Aber erstmal möchte ich natürlich Flippo begrüßen, der mich hier live aus den Hamburger Südosten angrinst und mir live zugeschaltet ist. Moin Flippo.
Moin Finn, grüß dich. Derby-Woche steht so ein bisschen an. Ich merke, du bist gut gelaunt, du gehst mit Schwung rein. Nehme ich das richtig wahr?
Ja, man kann ja nur gut gelaunt sein, aufgrund der letzten Wochen. Ich merke gerade, meine Kamera verrutscht hier währenddessen so ein bisschen. es ist ja
man
immer
kann
was
nicht
anderes.
Wir sind, alles gut.
Wir sind heute mal wieder zu dritt. Das dritte Mal in der Kiez Corner-Historie. Willst du mal unseren Gast vorstellen?
Ja, liebend gerne. Das dritte Mal. Alle guten Dinge sind drei. Nachdem wir mit Mike vom Millern-Ton ja so ein kleines Hinrundenfazit gemacht hatten im Januar, haben wir ja beim ersten Derby schon Gast gehabt mit Pascal Martin. Und so wollen wir es dann eben auch bei diesem Mal halten, wenn wir wieder auf den HSV zur Stadtmeisterschaft treffen. Und begrüßen dafür geballte HSV-Fachkompetenz und Expertise. Steffen Grunwald, der unter anderem für 90 Plus als Redakteur arbeitet, aber natürlich auch viel sich mit dem HSV, seinem Herzensverein, beschäftigt und heute uns ein paar Einblicke gewähren wird. Ich sage an dieser Stelle einmal Moin Steffen, grüß dich.
Welch wundervolle Einleitung, zu viel der Ehre. Vielen Dank, moin moin, freut mich dabei zu sein.
Ja, wir freuen uns, dass du dabei bist. Bevor du uns allerdings ein bisschen was erzählen darfst zu nächsten Montag oder wir ein bisschen ins Gespräch kommen, würde ich vorschlagen, Finn, schauen wir nochmal ein bisschen zurück auf das zurückliegende Wochenende in sehr kurzer Form.
Das machen wir gerne. Wir wollen vorab sagen, dass wir einmal alles umgedreht haben, diese Folge. Es ist also eine ganz besondere Folge. Wir machen das Tresenthema nämlich mal ein bisschen später und starten direkt mal mit dem letzten Spiel gegen den SV Darmstadt und wollen auch schon den Dösbuddel und den Kiezkicker der Woche küren. Direkt am Anfang der Folge, Flippo, Wahnsinn.
Ja, ich hoffe, dass wir diejenigen unter euch, die tatsächlich sehr an Strukturen gewöhnt sind, jetzt nicht allzu sehr verschrecken. Aber es bietet sich diese Woche tatsächlich so ein bisschen an, macht das Ganze so ein bisschen einfacher. Und ich glaube, zu dem Darmstadt-Spiel braucht man auch eigentlich gar nicht so viel zu sagen, bis auf die letzten Sekunden.
Und diejenigen, die nur 10 Minuten unseren Podcast hören, wissen auch mal, was das mit den anderen Rubriken auf sich hat.
Aber das Geheimnis ist auch gleich gelüftet. Ja, erzähl mal, letzten Sonntag. Herz Kasper oder was war bei dir die?
Boah, das ist Wahnsinn. Lange nicht mehr so ein Spiel gehabt. Und ich war irgendwie auch traurig, weil das ist so ein Spiel, was man sich einfach im Stadion wünscht. Das war einfach 90 Minuten Kampf, 90 Minuten pure Emotionen. Ich saß alleine auf dem Sofa, das war der Wahnsinn. Und stell dir vor, das hat man dann vor 29.000 Zuschauern. Wie geil wäre das gewesen? Gerade noch mit den ganzen Last-Minute-Dingern. Ich glaube, Darmstadt hat dreimal die Latte getroffen. Sebastian Olsen rettet 10-mal gefühlt auf der Linie in der 94. Minute. Burgstaller macht einen Doppelpack. Wahnsinn. Also
irgendwie das Spiel der Wendung ist, glaube ich, so eine ganz gute Überschrift, wenn man das mal zusammenfassen möchte. Also wir gehen ja relativ souverän dann doch, wenn man das so mal vom Ergebnis her betrachten möchte, mit 2-0 in Führung. Müssen, glaube ich, dann tatsächlich noch höher führen zu dem Zeitpunkt, als Darmstadt dann innerhalb super kürzester Zeit, waren es 4 Minuten, ich bin mir nicht ganz sicher, nach unserem 2-0, dann tatsächlich auf 2-2 zu stellen. Das war für mich zwischenzeitlich unerklärlich, wie man sich im eigenen Stadion bei 2-0 bzw. 2-1 Führung so auskontern lassen kann. Das war echt sehr, sehr einfach, wie es dann beim 2-2 war es, glaube ich. Ich glaube, es war der zweite Treffer von Darmstadt, wie das funktionierte. Also das zeigt mal wieder, dass wir dann defensiv doch arg Schwierigkeiten noch haben bei all der furiosen und wirklich spaßbringenden Offensive.
Bevor wir schon mal auf unsere Rubriken kommen, möchte ich noch eine kleine Sache anmerken, was ich einfach toll fand. Und zwar habe ich nachgelesen, dass Timo Schulz, unser Cheftrainer, zur Guido Burgstaller in der Halbzeit gesagt hat, dass jede Torserie mal reißen wird. Damit wollte er aber ansprechen, dass er einen Doppelpack knipst. Und das hat er gemacht. Und das fand ich irgendwie eine schöne Story.
Unglaublich eigentlich. Also ich habe tatsächlich in die Vorbereitung auf diese Sendung noch eine Statistik gefunden, wie oft Guido Burgstaller auch den wichtigen Treffer zum 1-0 erzielt hat. Ich glaube, es war 5 oder 6 Mal. Ich habe es gerade nicht parat, muss ich zu meiner Schande jetzt mal kurz gestehen. Aber er ist mit seinen Toren unheimlich wichtig, die letzten Spiele, die letzten Wochen, aber eben auch mit dem Zeitpunkt. Er hat ein super Timing aktuell, macht die wichtigen frühen Führungstreffer auch und hat dann in dieser Woche oder jetzt am letzten Wochenende auch bewiesen, dass er auch Doppelpacker kann. Und das zu Hause am Millerntor am Spieltag vor dem Derby. Also ich würde mal sagen, der junge Mann, jung in Anführungsstrichen, ist heiß.
Genau, dazu habe ich noch gelesen, eine Statistik, ohne die Burgstaller Tore wären wir noch immer auf Platz 17.
Guck mal an.
Ja.
Also, zum Glück ist er wieder fit.
Haken wir das Darmstadt-Spiel mit voller Freude einfach mal ab und wollen gar nicht so viel auf die Vergangenheit eingehen. Allerdings müssen wir nochmal den Kiezkicker der Woche küren, würde ich sagen.
Ja, bitte.
Hier ist der Kiezkicker der Woche. Wir haben viel über Guido Burgstaller geredet, aber der ist es diesmal nicht. Flippo, willst du was dazu sagen?
Wir haben letzte Woche, glaube ich, einmal kurz angerissen, dass uns ein Defensivspieler sehr überzeugt hatte in Nürnberg. Und das hat er auch in diesem Spiel jetzt gegen Darmstadt wieder gemacht. Nicht nur, das muss man jetzt auch mal dazu sagen, mit seinen Defensivleistungen, der auf seiner Position, auf der er angesiedelt ist, den ja doch sehr quirligen und spielfreudigen Offensivspielern, die vor ihm positioniert sind, den Rücken frei hält und Staubsauger spielt, sondern sich in dem Spiel jetzt gegen Darmstadt auch durch Offensivqualitäten ausgezeichnet hat. Timo Schulz hat dann über ihn gesagt, also ich lüfte das Geheimnis einmal kurz, wir sprechen über Eric Smith, unseren Neuzugang aus dem Winter, und Timo Schulz hat gesagt, der Junge weiß gar nicht, wie gut er Fußball spielen kann. Und ich glaube, jetzt spätestens nach dem Spiel gegen Darmstadt können wir als Außenstehende, so betitel ich uns jetzt mal, zumindest ein bisschen nachvollziehen, was Timo Schulz damit meint. Ich bin der Meinung, er hat den zweiten Treffer eingeleitet, hat zuvor die Großchance von
Mamouche. Ja, aber was für ein Pass auch beim zweiten Treffer.
Herrlich.
Also den spielt er ja perfekt an. Und da muss ich auch sagen, dass sowohl das 1-0 als auch das 2-0, ich glaube das 1-0 weiß ich gar nicht mehr, wer es eingeleitet hat, aber es waren eigentlich so Situationen, da darf eigentlich kein Tor draus entstehen. Also die standen eigentlich so sicher da und eng aneinander, die Darmstädter, und irgendwie ist es dann gefallen. Also das spricht schon von einer plötzlichen, absoluten Offensivstärke.
Ja, auf jeden Fall. Also war super schön rausgespielt, das muss man sagen. Und ich glaube, er hat kurz darauf dann nochmal Mamouche bedient, der ja dann auch den dritten Treffer für uns machen muss. Das war eigentlich irre, dass dieser Ball nicht reingeht. Burgstaller hat ihn, glaube ich, noch rübergelegt, wenn ich mich da richtig erinnere.
Genau, ja. Und dann den Nachschuss hat dann Kiré, glaube ich, noch daneben gesemmelt. Also eine unfassbare Chance. Da muss man
völlig mit rein verstolpert. Gehen,
da darf man nicht sagen. Ja, Eric Smith, völlig verdient. Ich glaube, gefühlt auch in der ersten Halbzeit jeden Zweikampf gewonnen. Und absolut ruhig, immer fair, ganz, ganz starker Einsatz von unserem Schweden.
Ja, und die Statistiken sprechen auch für ihn. Das ist jetzt normalerweise die Aufgabe für Fakten finden, aber ich weiß nicht, inwieweit du vorbereitet bist.
Psst.
Ja gut, schneiden wir raus. Aber so viel können wir verraten. Gute Zweikampfstatistiken, eine gute Passquote auch. Ähnlich übrigens auch wie Finn Becker, der die letzten Wochen sich auch sehr gesteigert hat, was diese ganzen Statistiken angeht. Ja, wir haben es eben ein bisschen kurz gefasst, was das Darmstadt-Spiel angeht. Ich weiß nicht, ob wir dem jetzt so gerecht werden. An dieser Stelle nochmal ein fettes Sorry, weil ich finde, es war echt ein richtig geiles Fußballspiel. Hat Spaß gemacht. Man hat beiden Mannschaften angemerkt, dass sie Fußball spielen wollten. Und wenn wir auch
aber es war auch eine Menge Kampf mit bei. Also es war ja nicht nur Fußballspiel, es war einfach beides. Es war ja saukämpferisch, viele Tacklings, auch viele faire Tacklings. Also es war schon insgesamt einfach ein wirklich ansehnliches Fußballspiel.
Ja, aber auch ein Spiel, wo man emotional wirklich in Zeiten von Geisterspielen mitgehen kann, weil eben einiges passiert ist, sehr ereignisreich das Ganze sich gestaltet hat. Und ich finde halt, wenn wir über Eric Smith sprechen, da wollte ich nämlich eben schon drauf kommen, müssen wir auch nochmal, so leid es mir tut, und wir haben es sehr oft die letzten Wochen irgendwie so angesprochen, über Benatelli sprechen, weil der ist am Wochenende wieder nicht eingewechselt worden.
Ja, hat mich wieder gewundert. Aber er trainiert ganz fleißig. Ich war am, wann war denn das? Montag war ich im Niendorfer Gehege spazieren und da kam er mir entgegengesprintet.
Hättest du ihn gleich mal anfragen können, was da los ist?
Ja, es war sowieso, Montag war ja mein Player-Spotting-Tag, habe ich dir erzählt. Ich habe auch noch Luca Zander mit seinem Hund gesehen.
Man muss dazu sagen, Finn läuft mit seinem Handy durch Hamburg und versucht irgendwie anhand der Insta-Stories der Jungs so ein bisschen die Spieler zu stalken.
Ja, ich muss ja gucken, falls einer beim The Masked Singer dabei ist.
Nein, war natürlich nur ein Spaß. Ja, wieder ist Afis Aremu reingekommen. Der ist jetzt aber angeschlagen gewesen Anfang der Woche. Ich weiß nicht, ob er inzwischen schon wieder trainiert. Hat auf jeden Fall ausgesetzt. Wie bitter, wir haben drüber gesprochen, aber wie bitter schätzt du aktuell so ein bisschen die Situation von Benatelli ein?
Sehr bitter, weil wir haben es ja auch oft genug gesagt, der war so, hinter Olsen war der eigentlich so der einzige Lichtblick in der Hinrunde, hatte ich immer so das Gefühl. Oder wenn wir noch Salazar und Chiré ein bisschen mit reinnehmen. Aber Benatelli war einer der aufstrebenden Leistungsträger, kann man es ja fast nicht nennen, weil die Hinrunde absolut grauenhaft war. Aber so ein Lichtblick.
Es war nicht alles schlecht.
Es war sehr viel schlecht. Ja, und deswegen wundert es mich umso mehr, dass da nicht mal mehr eine Einwechslung kommt.
Jetzt kommt nämlich das, worauf ich hinaus möchte. Die Derbys waren ja die letzten Jahre immer ein bisschen prädestiniert dafür. Wir sprechen gleich noch mal ein bisschen detaillierter über das Spiel am Montag. Aber für personelle Überraschungen. Ich kann mich erinnern an den Auswärtserfolg 2-0 letztes Jahr im Februar, der sich in dieser Woche übrigens zum ersten Mal gejährt hat.
Das war toll, ne?
Ja. Lange Zeit übrigens der einzige Auswärtserfolg und letzter
Unser Gast
Auswärtserfolg.
Freut sich jetzt schon.
Nee, und da hat Luhukay, glaube ich, eine Systemumstellung gehabt, hat mit Doppelspitze gespielt, Diamantakos ist reingekommen, der zuvor auch nicht allzu viel Einsatzchancen oder Spielminuten hatte, war ein bisschen abgeschrieben in den Spielen davor. Bene Pliquet haben wir schon drüber gesprochen in der letzten Folge, als wir 10 Jahre Derby-Sieg 2011 thematisiert hatten, der überraschend damals im Tor stand. Könnte Benatelli, ich weiß nicht, ob es überraschend wäre, aber könnte Benatelli vielleicht am Montag jemand sein, der ja doch etwas unerwartet wieder mit reinrutscht, oder hältst du das für völlig ausgeschlossen?
Ich kann es mir momentan nicht vorstellen. Dafür sind die momentan zu gut aufgestellt im Mittelfeld, sage ich mal. Also ich sehe da nicht wirklich Grund für einen Wechsel. Also wenn, müsste das eine komplette Systemänderung sein oder von der Formation her. Vielleicht so ein bisschen, wie sie in der zweiten Halbzeit gespielt haben, nachdem sie das 2-2 kassiert haben, dann eher auf Dreier- oder Fünferkette umgestellt. Sowas könnte ich mir eher vorstellen, aber ich glaube nicht, dass er da im defensiven Mittelfeld Änderungen vornehmen wird.
Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Es war aber irgendwie nur so ein Gedankengang, den ich die letzten Tage hatte, wo man zumindest mal drüber sprechen sollte. Wo ich mir allerdings tatsächlich eine personelle Veränderung in der Startelf vorstellen könnte, wäre bei uns die Innenverteidigung. Aber ich glaube, da sprechen wir nachher noch mal drüber. Intensiver, aber Wechsel ist ein gutes Stichwort und eine gute Überleitung, glaube ich, zu unserem Dösbattel der Woche.
Machen wir das. Hier ist der Dösbattel der Woche. Ja, da kann man auch eine kleine Überleitung auch zum Derby machen. Das war ja in der Hinrunde unser Derby Kiezkicker.
Ist das so?
Ich meine, das war so.
Guck mal, das habe ich gar nicht mehr so präsent.
Muss er ja. Vorlage, Tor selber gemacht.
Stimmt, ja. Jetzt, wo du es sagst, hast du recht. Ja. Lüfte das Geheimnis, wer ist es?
Ja, es ist Simon Mackinock, der eigentlich nicht mehr im Kader oder nicht mehr im Kader war die letzten Spieltage.
Im Kader war er, glaube ich, aber er hat zumindest wenig Einsatzchancen gehabt. Ich glaube, zumindest am letzten Wochenende war er mit dabei oder war er mit dabei, definitiv. Aber ja, seitdem Burgstaller wieder fit ist, Matanovic auch so in den Dezember, im Dezembermonat immer mehr Einsatzminuten bekommen hat, hat Mackinock doch arge Probleme, auf viele Einsatzminuten zu kommen. Hinzu kommt, glaube ich, das viel thematisierte Spiel in Würzburg, wo er sich ja nicht auch allzu gut präsentiert hat, also wenig Eigenwerbung betrieben hat, mit seiner Körpersprache, mit seiner Ausstrahlung und Einstellung, so wie es wirkte. Ja, seitdem ist er irgendwie wirklich raus. Du hast es eben richtig angesprochen, im Hinspiel im Derby, Vorlage für Salazar zum zwischenzeitlichen 1-1, das 2-1 dann wirklich auch, ich glaube es war 82., also kurz vor Schluss, selbst erzielt, haben wir ja noch aus der Hand gegeben wieder. Und jetzt, wo du es gerade sagst, fällt es mir auch ein, dass er unser Kiezkicker des Spiels war, weil ich glaube, der Dösball damals war ein anderer Simon, und zwar Simon Terodde. Kann das sein?
Ach ja, doch, stimmt, jetzt fällt es mir wieder ein. Ich habe gerade mal kurz nachgeforscht, er war tatsächlich die letzten zwei Spiele nicht im Kader, Mackinock, deswegen...
Okay.
Ja, ich würde sagen...
War es mit Einwechseln auch schwierig?
Ich würde sagen, haken wir das Ganze ab und kommen jetzt endlich zu unserem schon heiß angekündigten Gast und damit auch zum Tresenthema, oder Flippo?
Ja, bitte. Hier ist das Tresenthema der Woche.
Es ist natürlich das Hamburger Stadtderby und wenn ich jetzt richtig nachgeforscht habe, ist es das 98.
Oh, guck mal, da wird's interessant. Da scheiden sich nämlich tatsächlich die Geister.
Ihr dürft bitte sagen, was ihr davon haltet, von meiner Nachforschung.
Wir nehmen einfach mal unseren heutigen Gast mit auf, sagen an dieser Stelle nochmal Moin Steffen. Ich weiß nicht, Steffen, bist du darauf vorbereitet, auf diese Statistik?
Ich kann sagen, dass es in der zweiten Liga bislang 5 Duelle gab.
Die, glaube ich, auch ein bisschen pro Braun-Weiß sind, oder? Kann das sein?
Also letztes Jahr ist bei mir so ein bisschen untergetaucht, sag ich mal. Also ich kann mich an 2019 erinnern, an den Frühjahr. Aber ansonsten, was so dazwischen war, weiß ich gar nicht mehr so genau.
Ja, also ja. Ich habe tatsächlich mal die 10-Jahres-Statistik, wo wir gerade schon mal dabei sind. 6 Spiele, 3-mal St. Pauli, 1-mal HSV, 1-mal unentschieden. So ist es.
1-mal unentschieden? 2-mal, oder?
2-mal unentschieden, Entschuldigung. Ja. 2-mal unentschieden.
Ja.
Seit genau. 3 Spielen und ungeschlagen sind wir. Also, Steffen, was ist da los beim HSV?
Ja, also ich glaube tatsächlich, wenn wir die Derbys in den vergangenen Jahren oder in den die vergangenen Derbys mal so ein bisschen betrachten, fällt da immer auf, dass vor allen Dingen die Ausgangslage immer relativ klar war. Der HSV war immer so der große Favorit, sag ich mal, meistens von oben gegrüßt, während St. Pauli meistens durchs Kämpferische irgendwie ein Spiel finden musste und damit kamen sie dem HSV so überhaupt nicht entgegen und konnten den Rothosen das Spiel meistens sehr, sehr schwer machen. Und ich glaube, das ist schon für Montag so der erste Hauptunterschied im Vergleich zu den anderen Spielen, weil St. Pauli hat es, glaube ich, im Moment gar nicht nötig und so erwarte ich sie auch nicht, dass sie sich arg hinten reinstellen und durchs Kämpferische kommen. Ich glaube, dass die Truppe, ihr habt das ja eben auch schon angekündigt, so heiß ist und auch wirklich guten, ordentlichen Fußball spielt, dass es ein Fehler wäre, meiner Meinung nach, von der Marschroute abzuweichen und eher auf Spektakel anstatt auf defensives Bollwerk zu gehen, da ja auch die HSV-Defensive im Moment schlagbar ist. Das hat man ja am vergangenen Wochenende eindrucksvoll gesehen. Und deswegen glaube ich, dass wir ein sehr, sehr packendes Derby sehen werden, wo es nicht nur eine Mannschaft ist, die Fußball spielen will, sondern dass man von beiden Mannschaften, glaube ich, ein wirklich attraktives, intensives Spiel sehen wird, was aber jetzt nicht dadurch bestechen wird, dass eine der beiden Mannschaften nur aufs Verteidigen oder Treten quasi beschränkt ist. Das glaube ich in diesem Fall überhaupt nicht.
Ich glaube, das könnte ja auch so ein Faktor sein, dass keine Fans im Stadion sind, dass das vielleicht wirklich ein bisschen mehr auf Fußball fokussiert sind. oder die Spieler mehr auf Fußball fokussiert sind. Die Stimmung wird nicht so aufkochen wie sonst vielleicht. Obwohl wir ja auch schon viele Spiele gesehen haben, wo die uns was anderes belehrt haben.
Ich wollte jetzt gerade noch mal zu Steffen eben sagen, der sagte, dass er dem FC St. Pauli nicht empfehlen würde, auf defensives Bollwerk zu setzen.
Also haben wir auch nicht.
Mir fehlt auch irgendwie so dieses Bollwerk in der ganzen Geschichte. Also ich hoffe es tatsächlich auch, dass wir weiterhin auf Spektakel setzen. Das ist nämlich unsere Stärke. Und also wenn wir versuchen, erstmal hinten dicht zu machen und uns defensiv stabil aufstellen wollen und das unsere Hauptkonzentration sein soll, also dann sehe ich tatsächlich schwarz für kommenden Montag. Aber ist es nicht so, also das ist ja glaube ich auch ein großes Thema jetzt aktuell im Vorwege des Derbys, was jetzt ansteht. Ich kann mich an das Derby erinnern, das Ergebnis möchte ich jetzt an dieser Stelle nicht nennen, aber Steffen hatte es vorhin einmal kurz angerissen aus Frühjahr 2019, wo der HSV glaube ich Erster oder Zweiter war und der FC St. Pauli ja durchaus auch die Chance gehabt hätte mit einem Erfolg gegen den HSV, damals noch unter Trainer Markus Kocinski, auch in die wirklichen interessanten Aufstiegszonen zu gelangen. Also da war es ja dann auch schon so, dass es der HSV vielleicht leicht favorisiert, aber da weiß ich damals, dass wir da auch gesagt hatten, ja, diese richtige klare Favoritenrolle, die man sonst aus diesen Begegnungen kennt, gibt es eigentlich gar nicht mehr, zumindest für das spezielle Spiel damals.
Stimmt, da hast du recht. Das stimmt, das war die Saison, wo St. Pauli tatsächlich auch lange mit nach oben angekämpft hatte. Und ja, natürlich, das widerlegt jetzt so ein bisschen das, was ich eben gesagt hatte, von wegen nicht mitspielen wollen. Da haben sie natürlich mitgespielt, weil das der Saisonverlauf einfach hergegeben hat und es ist natürlich bitterböse schiefgegangen. Aber worauf ich natürlich auch hinaus wollte, ist, dass man im Hinspiel beim 2:2 gerade in der zweiten Halbzeit gesehen hat, dass St. Pauli ja mit dem zwischenzeitlichen 1:1 dann doch zufrieden war und gut und gerne dann auch hinten liegen hätte können, bevor sie dann mit 2:1 in Führung gegangen sind. Und gerade in Halbzeit 1 hat St. Pauli ja wirklich phasenweise das Spiel dominiert. Sie wussten den HSV früh unter Druck zu setzen und damit gefährlich zu werden. Und da dachte ich auch, also mit dem Spielverlauf hatte ich so vom Spiel gar nicht erwartet, weil St. Pauli davor natürlich auch gerade mehr durch Mentalität so bekannt war, gerade nach dem Darmstadt-Spiel, was sie da noch in letzter Minute den Ausgleich per Elfmeter durch Salazar da nochmal einen Punkt feiern konnten. Da war natürlich die Mentalität so im Vordergrund und deswegen hat man dann in Halbzeit 2 auch gesehen, dass das für St. Pauli auch schnell hätte schiefgehen können, wenn man sich eben darauf beschränkt, sich hinten reindrücken zu lassen. Der HSV hatte jetzt nicht die wahnsinnig großen Chancen, aber sie waren meiner Meinung nach dennoch das bessere Team, dass sie schon vorwiegend Ballbesitz um den 16er von St. Pauli herum hatten. Und da zeigt natürlich, wenn da hatte Terodde auch eine Großchance, die er tatsächlich hat liegen lassen. Wenn die reingeht und der HSV 2:1 führt, weiß ich nicht, ob St. Pauli da zurückgekommen wäre.
Ja.
Gut. Damals waren wir noch die Comeback-Könige der Liga.
Schande auf mein Haupt. Nein, Spaß beiseite. Also ich denke, da sieht man auch, gerade die erste Halbzeit im Hinspiel hat gezeigt, wo es hingehen kann für die beiden Mannschaften, wenn auf beiden Seiten nach vorne gespielt wird. Und ich sehe für das jetzt kommende Spiel einen ähnlichen Spielverlauf. Es wird ein enges Spiel, glaube ich. Allerdings bin ich auch der Meinung, dass es in beide Richtungen Extreme geben kann. Die Abwehr von euch jetzt auch gern mal löchrig ist. Beim HSV fehlt auch mit Toni Leisner ein Leistungsträger, der für viel Stabilität gesorgt hatte bislang. Und dementsprechend kann das auch gern mal in Richtung 3-0 gehen, egal auf welcher Seite. Das traue ich beiden Mannschaften prinzipiell zu. Und von daher habe ich nicht nur als Fan, sondern auch als Beobachter eines Fußballspiels, glaube ich, richtig Bock, dieses Spiel zu beobachten, denn das verspricht meiner Meinung nach mehr als sonst.
Was für ein Spiel erwartest du denn vom HSV? Also gerade im Vergleich zum letzten Spiel in Würzburg.
Also ich glaube, in Würzburg, das war tatsächlich das mit Abstand schlechteste Spiel der letzten Jahre, die ich vom HSV gesehen habe. Da stimmte von Anfang bis Ende gar nichts. Das war vor allen Dingen auch eine Mentalitätssache, würde ich sagen, dass man Würzburg zunächst vielleicht, so platt es klingt, aber dass man den Würzburg als Mannschaft unterschätzt hatte und dann einfach nicht mehr ins Spiel gefunden hat, weil der Matchplan überhaupt nicht aufgegangen ist. Und deswegen erwarte ich vom HSV eine wesentlich konzentriertere Leistung. Die ersten Minuten gegen Würzburg waren tatsächlich dann doch irgendwo vielversprechend mit dem Pfostenschuss von Sonny Kittel, dass man dachte, okay, die Mannschaft hat es begriffen, aber spätestens mit dem Fehler von Ulreich, der erst fast zum Eigentor geführt hätte und dann auch zum Rückstand wenige Minuten später geführt ist, war das Spiel vom HSV komplett kaputt. Und ich sehe diese für jetzt kommenden Montag ist wesentlich optimistischer. Es kehrt mit Stefan Ambrosius ein Innenverteidiger zurück, der auch für viel Kompaktheit, aber auch für Mentalität steht, dass der Fokus da nochmal geschärft ist. Daniel Thun hat es auch in der Hinrunde bewiesen, dass er die Mannschaft richtig einstellen kann für solche Partien. Und dementsprechend glaube ich, dass der HSV von Anfang an bemüht sein wird, das Spiel zu machen. Wir hatten in dieser Saison viele Spiele, wo man gerade in den ersten 15 Minuten wahnsinnig drückend war. Das, egal ob es jetzt gegen Paderborn der Fall war, auch gegen Düsseldorf hat man es geschafft, dass man phasenweise wirklich den Gegner an die Wand gespielt hat. Ich gehe auch davon aus, dass man es versucht, dass man von Anfang an drückt, den Gegner versucht zu verunsichern. Und
mit Bobby Wood oder ohne?
Ja,
Knock on Wood,
ich glaube, das kommt tatsächlich erst in den letzten Minuten, dass der vielleicht nochmal ein paar Minütchen bekommt. Nein, ich glaube, dass der HSV da wirklich versucht, mit viel Druck in die Partie zu finden und schnell das Ruder an sich zu reißen, um so St. Pauli auch gar nicht das Selbstvertrauen aufkommen zu lassen, sondern von Anfang an da irgendwie gegenwirken, denn die Form ist von St. Pauli ja wirklich beeindruckend.
Ja, also gehört aktuell zu den Mannschaften der Rückrunde und haben ja die letzten Spiele auch wirklich einen phänomenalen Klettertour gemacht in der Liga.
Darf man schon sagen, dass Eintracht Frankfurt der zweiten Liga? Darf man das schon?
Ui. Ja, Champions League Kurs ist es noch nicht ganz, aber ich habe tatsächlich, ich weiß nicht, ob das verboten ist, so zu denken, und es ist sicherlich auch nicht richtig, weil man ein bisschen demütig sein müsste aus braun-weißer Sicht, weil man einfach aus einer unheimlich schwierigen Situation kommt jetzt im Winter, aber man denkt sich dann doch schon so, ja, wenn man vielleicht nochmal den ein oder anderen Punkt mehr geholt hätte in der Hinrunde, was ja auch möglich gewesen wäre, dann wird man jetzt vielleicht mit der Serie, die man hingelegt hat, noch über ganz andere Dinge nachdenken. Aber was du eben gesagt hast, Steffen, finde ich eigentlich eine ganz spannende Sache, weil ich glaube nämlich auch, dass das Derby jetzt, ähnlich wie das im Hinspiel, die erste Halbzeit, die sehr intensiv, sehr temporeich war, wieder so verlaufen könnte. Und die 15 Minuten, die du vom HSV angesprochen hast, die ersten 15 Minuten, sehr druckvoll, gleich versuchen vielleicht sogar den ersten Treffer zu markieren, um so ein bisschen das Momentum auf seiner Seite zu haben. Das ist ja auch wirklich ein Merkmal, Finn, was der FC St. Pauli so die letzten Wochen und Spiele hatte. Also wenn ich da mal überlege, wie viele frühe Treffer wir hatten, wie druckvoll wir gegen manche Mannschaften auch gestartet sind, Burgstaller, der dann früh getroffen hat, wir haben es vorhin angesprochen. Ich glaube tatsächlich, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber dass die ersten 15 Minuten schon sehr, sehr entscheidend sein können und zeigt, wer ist drin, wer ist nicht drin und wer macht vielleicht in den ersten 15 Minuten gleich den Treffer aus dieser Druckphase.
Ja, kann ich dir nur zustimmen. Also ich glaube, wir waren die letzten Spieltage so die Mannschaft der ersten Viertelstunde. Auch wenn mir jetzt noch ein Beispiel einfällt, gegen Nürnberg zum Beispiel oder in Nürnberg, wo wir sehr abwartend gestartet sind, wo Nürnberg echt Druck gemacht hat und ich dachte, ey, das wird hier eine sehr schwierige Aufgabe. Und dann nach 10 Minuten haben sie ja das Fußballspielen komplett eingestellt. Hat ja dann auch Trainer Klaus eindrucksvoll auf der Pressekonferenz bewiesen.
Das war der breitziehende Zehner.
Völlig richtig. Ich glaube, das ist sehr ausschlaggebend, was da die ersten 15, 20 Minuten passiert. Klar, wenn da einer ein Gegentor bekommt, ist sowieso immer sehr schwierig. Steffen, was meinst du?
Ja, was mich vor allen Dingen bei St. Pauli überrascht hat, war zuletzt, um mal so ein bisschen ins Football-Jargon zu gehen, dass sie sowohl im Shootout mithalten können, wie man das gegen Heidenheim gesehen hat oder jetzt auch gegen Darmstadt, aber auch die Abwehr dann, auch wenn ihr sie vorhin schon so ein bisschen nett gesprochen ins Lächerliche gezogen habt. Aber trotzdem kann man auch knappe Siege einfahren. Und ich glaube, das macht St. Pauli umso unberechenbarer, dass da wirklich nach dem Winter mit den Neuverpflichtungen was derart zusammengewachsen ist, dass man wirklich sich nicht unterkriegen lässt. Auch das Spiel gegen Bochum war ja eine komplette Achterbahnfahrt. Und das hätte ja auch ganz ganz schnell in die andere Richtung ausgehen können. Und dann,
das war ja sau ärgerlich. Ja.
Was macht es mit der Mannschaft, wenn man auf einmal 7 Siege aus 7 Spielen hat und das halt auch gegen Top-Team aus Bochum dann den Sieg mitnimmt? Und es war möglich. Und dementsprechend glaube ich, dass St. Pauli sich überhaupt nicht verstecken muss. Und dass wie Flippo das eben schon gesagt hatte, so die ersten 15 Minuten beidseitig wirklich extrem entscheidend sein können für den weiteren Spielverlauf. Ich erinnere mich, im Hinspiel hatte St. Pauli ja sogar auch die besseren 10 Minuten erwischt und dann kam Wanyoman auf Terodde und dann war mit der ersten Chance mal, huch, wir führen, okay, nehme ich, ist gut. Und so ging das dann die erste Halbzeit immer wieder, dass auf einmal der HSV wieder vom Tor stand, dann St. Pauli und das 2:2 war meiner Meinung nach letztlich leistungsgerecht, auch wenn es für mich irgendwo trotzdem so verlorene Punkte sind, weil aufgrund der zweiten Halbzeit einfach mehr drin war. Aber gerade wenn man die erste Halbzeit noch mit reinbezieht, würde ich sagen, war das 2:2 durchaus leistungsgerecht. Da kann sich keiner mit beschweren. Gerade nach dem späten Rückstand für den HSV, der dann direkt wieder zurückkommen konnte, will ich da nicht sagen, das waren wirklich 2 verlorene Punkte. Ich bin zufrieden mit dem Punkt, keine Niederlage. Und zwar in der Situation auch alles in Ordnung. Aber jetzt natürlich hinterher kann man natürlich das so leicht Revue passieren lassen, dass man sagt, es wäre mehr drin gewesen. Und von daher rechne ich wirklich mit einem ähnlichen Spiel.
Dann fange ich mal an. Das sind ja auch die beiden Mannschaften, haben ja momentan auch eine ganz andere Drucksituation. Also der HSV, sieht man ja an der Tabelle, ist ja wahnsinnig spannend jetzt plötzlich wieder geworden. 4 Mannschaften mit jeweils 42 Punkten. Und der FC St. Pauli, der sich jetzt so langsam immer sicherer wiegen kann, was den Abstieg betrifft und wieder immer weiter rausgehen. Flippo schüttelt schon den Kopf oder.
Mit dem Sieg gegen HSV am Montag wäre es sicherlich ein bisschen entspannter.
Aber was meint ihr, wie so eine Drucksituation von beiden Mannschaften ausschlaggebend ist?
Also, ich glaube, wollte ich eben noch mal kurz hinzufügen, weil wir viel über diese erste Viertelstunde gesprochen haben, einfach nur der Vollständigkeit halber. Es war die 12. Minute im Hinspiel, wo Simon Terodde getroffen hat. Also, das muss dann an dieser Stelle auch noch mal kurz erwähnt werden. Ja, ich glaube und ich denke, da ist es vielleicht auch sinnvoll, mal kurz so ein bisschen über die aktuelle Formkurve der beiden Mannschaften zu sprechen, auch wenn das dir vielleicht nicht so ganz in den Kram passt, Steffen. Aber wir natürlich mit 4 Siegen in Serie im Rücken dieser wirklich richtig guten Phase aktuell und der HSV, der jetzt, glaube ich, vor einem ja sehr entscheidenden und wegweisenden März steht. Sie spielen gegen den FC St. Pauli. Kiel folgt, Bochum folgt. Also das sind schon jetzt so Spiele, die ja der Saison dann die Richtung geben können. Es geht ganz nach oben oder wir verspielen jetzt doch irgendwie alles nochmal wieder. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Steffen. Du kannst das vielleicht ein bisschen besser einschätzen. Aber ich glaube, St. Pauli geht da mit richtig breiter Brust rein. Und der HSV ist 3 Siege ohne Sieg jetzt. 3 Spiele ohne Sieg, genau, sorry. Geht da schon mit so ein bisschen Druck rein, zumal die anderen ja eben, wie Finn auch gesagt hat, sich da so ein bisschen ankuscheln in der Tabelle oben.
Ja, also ich finde, Daniel Thun hatte das ja schon nach dem Würzburg-Spiel gesagt, dass er geht jetzt nicht von einem richtungsweisenden Spiel aus, sondern es ist einfach eine komplett richtungsweisende es ist eine richtungsweisende Saison. Und ich finde, du hast schon richtig gesagt, der März, der jetzt kommt, der wird extrem entscheidend, da du nicht nur die direkten Duelle hast mit zum Beispiel Kiel und Bochum, sondern du hast auch Spiele mit Heidenheim und Hannover, die ja auch bei Weitem kein Selbstläufer sind. Gegen beide Teams hast du in der Hinrunde sehr ärgerlich verloren, aber du hast verloren und da hast du letztendlich einiges wieder gut zu machen. Und dementsprechend muss auch der Fokus sein. Simon Terodde sagte heute auch im vereinsinternen Interview, dass das Derby jetzt zur richtigen Zeit kommt. Das glaube ich auch. weil die Ausgangssituationen jetzt nun mal so sind, wie sie sind, auf beiden Seiten, dass, wie ich eingangs schon gesagt hatte, St. Pauli nicht nicht das Selbstverständnis hat, sich jetzt hinten reinzustellen, sondern durchaus mit breiter Brust aufspielen kann, was dem HSV nun mal Räume bringen wird. Andererseits muss der HSV jetzt natürlich auch liefern. Sie haben jetzt aus den letzten 5 Spielen nur einen Sieg, 3 Unentschieden, eine Niederlage. Gut, sie waren davor 11 Spiele ungeschlagen, das darf man nicht vergessen. Deswegen finde ich auch, ist es falsch, wie die Medien das Wort Krise mittlerweile in Umlauf bringen. Es ist keine Krise beim HSV. Es ist vielleicht von den Ergebnissen her läuft es nicht so, wie es vielleicht laufen sollte. Und damit wird natürlich schnell der Zusammenhang zu den vergangenen beiden Rückrunden gebracht, wo es ja dann alles verspielt worden ist. Aber im Moment deutet meiner Meinung nach nicht viel darauf hin, dass es einen ähnlichen Verlauf wie in den letzten Jahren geben wird. Einfach weil der HSV im Vergleich zu den letzten Jahren oft Fußball spielt. Würzburg ist ausgestrichen, da waren sie von Anfang bis Ende wirklich schlecht, aber man hat gerade in Aue in der ersten Halbzeit, das war eindrucksvoll, das hätte nach dem Halbzeitstand von 3-1, hätte ich gedacht, gut, das geht hier 5-6-1 aus Kategorie wie Osnabrück, wo man dann auch 5-0 gewonnen hat. Man hat mit Fürth zu Hause die zweitbeste Offensive bei 0 Gegentoren gelassen, was ja auch jetzt nicht schlecht ist. Und auch gegen Düsseldorf, eine Mannschaft mit Ambition, hat man unentschieden gespielt, wo mehr drin war. Paderborn hast du geschlagen. Also ich glaube, man muss die Ergebnisse an sich immer noch so ein bisschen separat sehen. Auch wenn es natürlich festzuhalten gibt, du hast seit 3 Spielen nicht mehr gewonnen. Und dementsprechend hast du auch einen Druck, der ist im Fußballgeschäft obligatorisch. Der verschärft sich jetzt natürlich noch mal ein bisschen. Und dementsprechend ist da einiges an Brisanz drin, was jetzt das Derby aus exklusive der Tatsache, dass es ein Stadtderby ist, nochmal mit reinbringt. Und ich glaube, dass St. Pauli jetzt so langsam, man will das noch nicht zu sehr schön reden, aber ich glaube, sie haben das Recht, so langsam befreit aufspielen zu können, dass sie jetzt schon so in die Richtung gehen können. Wir schauen mal, was dieses Jahr geht. Die Klasse könnte gesichert sein, wenn es so weitergeht, und dass man da jetzt dieser große Druck gar nicht mehr da ist und dass man da wirklich gucken kann, auf wen kann man sich nächste Saison verlassen, um dann auch mal wieder von Anfang an zu sagen, was ambitionierte Ziele sein könnten. Und dementsprechend kann ich mich eigentlich nur wiederholen, wenn ich sage, wie gut das Fußballspiel werden kann und ich wirklich viel von der Partie über 90 Minuten erwarte, was in den letzten Jahren nicht selbstverständlich war, wenn ich an das 0-0 in der ersten Zweitliga-Begegnung denke. Da war derart viel Brisanz reingeredet worden und das Spiel hätte man ja, ich war im Stadion, hätte man nach 10 Minuten ausschalten können. Und dementsprechend würde ich sagen, dass ich wirklich überraschend viel von dieser Partie halte und echt gespannt bin, wie sich das entwickelt.
Ja, ich glaube, der Druck könnte so ein bisschen raus sein vielleicht beim FC St. Pauli, aber ich hoffe einfach auch, dass die Spieler das nicht so sehen, weil es ist immer noch ein Stadtderby. Ich glaube, wenn wir jetzt gegen Fürth oder gegen Heidenheim oder gegen Paderborn spielen würden, weil die letzten Spiele waren ja alles, wir haben es tausendmal angesprochen, Flippo, es waren 6-Punkte-Spiele, auch wenn Timo Schulz das nicht so gerne hört. Und man ist auf der
Er wird dich verteufeln.
Es waren ja immer wirklich Konkurrenten, was die Tabelle angeht. Und das ist jetzt das erste Mal nicht mehr so. Und wir haben einfach die letzten Spiele alles weggehauen. Und ich hoffe aber, dass die Spieler trotzdem noch den Druck beibehalten und einfach für den Verein das Ding jetzt irgendwie reißen und nicht locker lassen.
Also ich mache mir da eigentlich, was den Punkt angeht, Einstellungen und Motivation beim FC St. Pauli sehr wenig Gedanken, muss ich ehrlicherweise sagen. Einfach mit dem Selbstverständnis, mit dem Selbstbewusstsein im Rücken der letzten Spiele. Wenn man, glaube ich, die Mannschaft auch Fußball spielen sieht auf dem Platz, dann weiß man auch, dass das alles oder vieles junge Bengels irgendwie sind. Junge Kicker, die einfach unheimlich darauf brennen, einfach Fußball zu spielen, einfach Spaß zu haben, sich zu entfalten. Von daher glaube ich auch nicht, also wir sind noch nicht ganz aus der Abstiegszone raus, das muss man dazu auch immer so sagen. Es kann da auch ganz schnell mal wieder sehr, sehr brenzlig werden, wenn man eben diese Positivserie, die man jetzt hatte, wieder eine Negativserie hat. Dafür sind einfach noch zu viele Spiele. Aber ich würde mal glatt behaupten, wenn man noch mal 1-2 gute Spiele hinlegt, jetzt auch am besten im Derby gegen den HSV, dann ist man irgendwo im Niemandsland der Tabelle im Mittelfeld, wo es dann tatsächlich nachher hinten raus die letzten Spieltage uninteressant wird. Nach der Hinrunde nehme ich das gerne, aber ich habe das Gefühl oder ich die Vermutung auch, dass beim FC St. Pauli das nicht so sein wird, dass man das vielleicht wie sonst in anderen Spielzeiten so merken wird, dass da dann wirklich nur noch um die goldene Ananas gespielt wird, sondern die Truppe wird, meine Vermutung stand heute, weiterhin brennen. Also das kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Steffen, ich wollte einmal noch zu dir eben sagen. Finn, sag, bevor ich jetzt wieder ein anderes Thema einleite.
Nö, mach.
Auf die Gefahr hin, dass ihr beide mir wahrscheinlich jetzt gleich den Fakt um die Ohren hauen werdet, dass es kein richtiges Spitzenteam dieses Jahr in der Zweitliga gibt. Aber Steffen, ist es dann nicht wirklich so, wenn du eben die Spieler ansprichst, wo der HSV gut war, mehr drin gewesen wäre, im Derby widerspreche ich dir tatsächlich, muss ich, aus formellen Gründen, weil wenn man in der 82. Minute im Derby mit 2-1 in Führung geht im Hinspiel, muss man das eigentlich über die Zeit bringen, ganz egal, wie gut der Gegner da performt hat. Aber ist es dann nicht so, dass ein Spitzenteam solche Spiele wie gegen Fürth, wie in Düsseldorf, ich weiß, du hast, glaube ich, noch Aue eben aufgeführt, die mega erste Halbzeit, die sie gespielt haben. Ist es dann nicht so, dass ein Spitzenteam, das aufsteigen will, solche Spiele auch gewinnen muss?
Natürlich, das zeigt vor allen Dingen, dass der HSV noch nicht so weit ist, wie ihn viele Fans gerne sehen hätten, wie ihn wahrscheinlich auch die Hamburger Medien gerne sehen würden. Und das ist letztendlich bittere Realität, an der man sich festhalten muss, die aber meiner Meinung nach keinen Anlass zur Sorge gibt, weil die Mannschaft einfach wirklich mental fit zu sein scheint. Daniel Thun lässt sich nicht verunsichern, auch von den drei Niederlagen, die man in der Hinrunde in Serie hatte, war es letztendlich nur das Medienumfeld, was für Kritik sorgte. Innerhalb der Mannschaft schien das überhaupt niemand an sich ran gehen zu lassen, so dass ich nicht glaube, dass da ein mentaler Knacks von genommen wurde. Aber es fasst natürlich gut zusammen, dass der HSV noch längst nicht so weit ist, um zu sagen, wir werden locker erst am Ende der Saison und steigen auf. Und das wird, denke ich mal, von vielen Fans teilweise auch hochgepocht. Es trifft sich aber auch meiner Meinung nach ganz gut mit der Einstellung der Verantwortlichen zusammen. Weder Jonas Bold noch Daniel Thun haben das Wort Aufstieg seit Saisonbeginn in den Mund genommen. Natürlich, aufgrund der Transferaktivitäten war klar, dass intern das Ziel ist, hochzugehen. Aber es wurde nie so an die Öffentlichkeit gebracht, dass man sagt, wir haben jetzt dieses Ziel öffentlich ausgegeben, an dem müssen wir uns messen und jetzt heißt es nach oben wieder aufzusteigen, sondern es war vielmehr davon die Rede, dass man sich versucht, weiter auf den Spitzenplätzen aufzuhalten, um dann das Bestmögliche daraus zu machen. Und ich glaube, das, was du sagst, dass man noch nicht dieses Spitzenteam ist, das trifft sich ganz gut mit der Aussage der Verantwortlichen. Und dementsprechend bin ich, wie gesagt, der Meinung, dass das einfach ins Bild passt, was der HSV im Moment in der zweiten Liga ist, und zwar eine sehr gute Mannschaft, aber noch lange kein Pendant zum FC Bayern München der vergangenen Jahre, dass man sagt, das ist sowieso klar, was passieren wird, sondern es ist Spiel für Spiel, es ist jedes für sich ein Gradmesser, den man bestehen muss. Das haben sie in den letzten Spielen vielleicht nicht so gut geschafft, davor lief es besser. Aber gesamt betrachtet stehen sie zu Recht oben, aber es ist noch lange nicht so leicht, wie man es vielleicht denken mag.
Apropos Mitarbeiter vom HSV und Meinung und Aussagen. Also da habe ich mal was ganz Interessantes aus den letzten Tagen mir hier notiert.
Nämlich da war eine Menge los.
Da war eine Menge los. Hannes Wolf hat sich geäußert, Ex-Mitarbeiter vom HSV, Ex-Trainer, der interessanterweise meinte, er wüsste, wie man ein Derby am Millerntor gewinnt und aufsteigt. Und das Derby, ähnlich wie Steffens ja vorhin auch gesagt hat, kommt seiner Meinung nach genau zur richtigen Zeit. Da dachte ich mir nur, diese kleine Spitze muss ich mir erlauben. Sehr nett, Hannes Wolf, dass er weiß, wie man ein Derby am Millerntor gewinnt. Das kann man sicherlich aufgrund der Faktenlage nicht abstreiten. Aber dass er weiß, wie man nach einem Derby-Sieg am Millerntor aufsteigt, das darf man ihm dann sehr wohl abstreiten. Ich wollte aber auf Michael Mutzel einmal kommen, Sportdirektor beim HSV, der gesagt hat, der HSV entscheidet, wie das Spiel ausgeht. Zitat, wirklich, hat er gesagt, es lag und liegt in jedem Spiel an uns, so war es in dieser Saison, wie jedes einzelne Spiel ausgegangen ist, das wird am Montag auch wieder bei uns liegen. Also er sagt, gute Leistung HSV, schwer für den FC St. Pauli, schlechte Leistung HSV, schwer für den HSV. Ich finde, lass uns mal kurz darüber diskutieren, weiß ich gar nicht, ob das so ist. Ich bin mir nicht sicher, ob der HSV wirklich bestimmt, wie das Spiel ausgeht. Dafür sehe ich uns als FC St. Pauli aktuell einfach zu stark. Was sagst du dazu, Finn?
Bin ich bei dir. Ich finde die Aussage auch ein bisschen überheblich, sage ich jetzt mal, weil wie Steffen das ja auch gerade angesagt hat, so der HSV ist nicht die Spitzenmannschaft in der zweiten Liga. Oder sie wollen sie vielleicht gar nicht sein, vielleicht sind sie es doch. Also so richtig kann man es ja auch nicht sagen. Deswegen finde ich es vielleicht ein bisschen überheblich, die Aussage. Und dazu kommt ja auch, dass der FC St. Pauli momentan einfach sehr stark drauf ist. Und ich glaube, da können auch wir mitentscheiden, wie das Spiel ausgeht. Also das haben wir die letzten Spiele bei uns auch immer gesehen. Dass wir auch solche Spiele mitentscheiden können, gegen starke Mannschaften wie gegen Bochum. Da lag es wirklich auch teilweise an uns, nicht an Bochum, dass das Spiel verloren geht, weil wir da blöde Abwehrfehler gemacht haben. Ein Eigentor.
Hör doch mal auf, ständig auf der Abwehr rumzuhacken, Mensch.
Ja, aber nee, ich wollte nur damit sagen, dass das es auch an dem FC St. Pauli liegen kann, wenn ein Spiel gewonnen wird oder verloren wird. Ich glaube, da das geht da nicht nur um den HSV.
Ja, also ich glaube tatsächlich, dass die Aussage schon insgesamt vom gesunden Selbstvertrauen spricht, was ja auch dafür spricht, dass der HSV sich nicht von der Medienlandschaft verunsichern lässt. Allerdings muss ich auch sagen, dass es vielleicht insgesamt so auf gut 90% der Spiele zutrifft. Da gibt's einfach Spiele wie gegen Aue. Das ist das Paradebeispiel. In der ersten Halbzeit war man super im Fokus. Man hat Aue an die Wand gespielt und hat es nicht geschafft, diese Leistung in der zweiten Halbzeit auf den Platz zu bringen. Das hatte verschiedene Gründe. Zum einen natürlich der Platz selber, der nicht ideal war. Zum anderen hat man sich aber auch durch eigene Aussetzer und Unsicherheiten dann wieder so ein bisschen das Spiel nehmen lassen. Auch gegen Würzburg. Würzburg hat nicht gewonnen, weil Würzburg überragend war. Sie haben gut gespielt. Sie haben es sehr, sehr clever gemacht und gezeigt, wie man den HSV ärgern kann. Aber in erster Linie hat der HSV sich selbst geschlagen, weil jedes Gegentor aufgrund eines individuellen Fehlers und so einen krassen individuellen Fehler entstanden ist. Und das zeigt so ein bisschen, dass der HSV sich auch selbst geschlagen hat. Ich will die Leistung der Würzburger keinesfalls schmälern. Die haben das wirklich für ihre Verhältnisse richtig gut gemacht, aber sie haben den HSV nicht an die Wand gespielt, weil sie um Klassen besser war, sondern der HSV hat sich das Leben einfach selbst wahnsinnig schwer gemacht. Und ich bin aber auch bei dir, Finn, was du sagst. Ich glaube nicht, dass der HSV auf jeden Fall gewinnt, wenn sie ihre Tagesform am Montag erreichen. Wenn sie zur Normalform auftauchen oder sagen wir, wenn sie eine Form haben wie in der ersten Halbzeit gegen Aue, dann wird es ein munteres Spielchen, wo Tore garantiert sind, aber es sind nicht garantiert, dass der HSV gewinnt, weil St. Pauli dafür in den letzten Spielen einfach zu sehr gezeigt hat, dass sie, wie ich das schon gesagt hatte, so einen sogenannten Shootout mitgehen können, dass sie halt einfach sagen, gut, ihr schießt Tore, dann schießen wir auch Tore. Das ist im Moment gefühlt eine Selbstverständlichkeit bei St. Pauli. Und dementsprechend ist die Aussage von Michael Mutzel, denke ich mal, für den Großteil der Saison gerechtfertigt, auch wenn sie auf jeden Fall außerhalb des HSV gerne auch als überheblich eingeschätzt wird, was ich verstehen kann. Das würde mir nicht anders gehen, wenn, ich sag mal, Verantwortliche von Bochum, Fürth oder Kiel das sich so äußern. Aber nichtsdestotrotz ist, glaube ich, dieses Spiel eins der wenigen Spiele, wo ich sage, der HSV kann Bestleistung zeigen und es kann sein, dass es trotzdem nicht für einen Sieg reicht.
Timo Schulz hat ja auch ganz richtig gesagt und ich finde, das trifft den Nagel auf den Kopf. In einem Derby gibt es keinen Favoriten und ich glaube, damit ist dann wirklich zusammenfassend auch alles gesagt. In dem Spiel ist eigentlich so gut wie alles hinfällig, was Form vorher angeht, was eigene Leistung in den Wochen zuvor angeht, was Tabellensituationen angeht. Ein Derby ist einfach absolut offen.
Und es ist ja auch das Duell der beiden Torgaranten. Also das Abendblatt hat heute getitelt, der Beste gegen den Allerbesten. Ich weiß nicht, wer der Beste ist oder der Allerbeste. Der Artikel hat leider 99 Cent gekostet. Das wollte ich mir kurz sparen. Vielleicht könnt ihr mal sagen, was die beiden Protagonisten, sage ich jetzt mal, des Stadtderbys ausmacht. Also ich spreche natürlich von Guido Burgstaller und Terodde. Der andere Simon.
Ich dachte, du sprichst von Gideon Jung und Philipp Zierreis. Aber gut, lassen wir unseren Gast erstmal sprechen.
Ich glaube, dass beide eindrucksvoll bewiesen haben, dass sie absolute Mittelstürmerqualitäten unter Beweis stellen, die in der zweiten Liga beeindruckend sind. Ich glaube, dass sie sich in ihrem Spielstil beziehungsweise in ihrem Spiel im 16er ähneln sie sich sehr. Ich glaube, dass Burgstaller noch mehr der Kämpfer ist, der wirklich ackert, der beißt, während Terodde dann nochmal diese Art von Führungsspieler ist, die wirklich auch schon nach Minute 30 in Würzburg den Ball für den Torhüter geholt hat, weil ihm das Spiel nicht schnell genug ging, weil er das Spielgeschehen schnell machen wollte. Beide haben sowohl die Qualität natürlich vorm Tor im Duell mit dem Torhüter, als auch das Auge für den Mitspieler. Burgstaller hat ja auch das Tor für Marmoush vorbereitet. Terodde wiederum hat die Vorlage für Duziak beigesteuert gegen Würzburg. Und das sind, sie wissen einfach, wo sie sich in der Box aufhalten, wie sie zum Tor stehen und wie die Wahrscheinlichkeit ist, jetzt ein Tor zu machen oder ob sinnvoller ist, den Ball abzulegen. Und das haben beide wirklich eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Und ich bin mir sicher, dass beide am Wochenende treffen werden. Oder am Montag, beziehungsweise.
Es war ja wirklich irgendwie abzusehen, dass das Spiel auch so ein bisschen als das Duell dieser beiden Spieler ausgerufen wird. Ich finde, und ich glaube, das kann man sowohl als aus HSV-Sicht als auch aus St. Pauli-Sicht so einfach sagen, würde der jeweilige Spieler nicht in der Mannschaft oder in dem Team sein in dieser Saison, würden beide Mannschaften nicht dastehen, wo sie aktuell stehen. Also ich würde glatt mal behaupten, dass der HSV nicht auf Platz 1 stehen würde ohne Simon Terodde und seine Tore. Vielleicht hätte Hinterseher oder wer auch immer sonst Bobby Wood an seiner Stelle gespielt, hätte auch ein paar Tore gemacht, aber eben nicht die vielen Tore wie Simon Terodde. Und wir würden vermutlich ohne Guido Burgstaller auch nicht auf Platz 11 jetzt stehen und so ein kleines Polster nach unten haben. Ich finde das super interessant. Ich weiß nicht, nehme ich dir jetzt Statistiken weg, wenn ich die vorlese? Hast du dich darauf vorbereitet?
Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst, aber ich hätte auch noch eine, aber sag ruhig.
Also ich habe jetzt hier mal Vergleiche, weil natürlich die beiden stehen im Fokus in diesem an diesem Derby-Spieltag. Burgstaller 31 Jahre, 8 Tore, 11 Spiele. Simon Terodde 32 Jahre, also beide nicht mehr die Jüngsten, 19 Tore, 22 Spiele. Ist ganz interessant, wenn man sich da mal den Schnitt rechnet, wie lange die beiden jeweils brauchen, um ein Tor zu erzielen, dann kommst du bei Guido Burgstaller bei etwas mehr als 98 Minuten raus und bei Simon Terodde bei etwas mehr als 97. Also das ist schon bei beiden eine richtig starke Quote in dieser Saison. Simon Terodde natürlich logischerweise ein paar Spiele mehr, das darf man da sicherlich auch nicht vergessen, wenn man darauf guckt. Aber ich bin ähnlich wie Steffen mir auch ziemlich sicher, dass am Montag beide treffen werden. Und ich bin mal gespannt, wer vielleicht auch noch ein zweites Mal treffen wird am Montag.
Wer ist denn jetzt der Allerbeste?
Ich glaube, aus meiner Sicht dürfte das klar sein. Und ich hoffe, dass Simon Terodde, der am Dienstag...
Wolltest du auch Burgstaller sagen?
Der am Dienstag seinen 33. Geburtstag feiert, sich so ein bisschen selbst zum Geburtstag beschenkt und den Derby-Sieg eintütet. Ich hätte es sehr spannend gefunden, wenn Burgstaller zu Saisonbeginn sich nicht verletzt hätte und die komplette Hinrunde mitgemacht hätte, ob er wirklich derart ausschlaggebend ist oder ob dieser Negativstrudel, den es einfach in der Hinrunde gab, ob der auch mit Guido Burgstaller passiert gewesen wäre. Das ist natürlich eine Situation, die kann man jetzt nicht wiederherstellen und das ist reinste Spekulation. Aber es würde mich wirklich interessieren, ob dieser Aufschwung, der zu großen Teil an Burgstaller liegt, ob der aber auch so möglich wäre, wenn er schon in der Hinrunde sich nicht direkt nach seinem Einsatz verletzt hätte.
Man kann es nicht sagen, aber ich finde immer, ich habe selten erlebt oder vor allem auch beim FC St. Pauli erlebt, wie ein Stürmer ein Spiel so komplett verändern kann. Weil er einfach ein Stürmer ist, der sich unfassbar viel bewegt, und trotzdem einen absoluten Torinstinkt hat. Und das finde ich schon Wahnsinn. Ich habe noch eine andere Statistik aufgeschrieben vom FC St. Pauli, was die derzeitige Offensive angeht. In der Hinrunde brauchten wir 14 Torschüsse für ein Tor. In der Rückrunde sind es nur noch 4.
Das ist Effizienz.
Das ist, ja. Und ich glaube, das ist auch Guido Burgstaller.
Ja, damit wirst du sicherlich nicht Unrecht haben. Also die Zahlen sprechen auf jeden Fall für ihn. Also wir sind uns jetzt einig, 2-1 pro Burgstaller. Dementsprechend ist diese ganze Sache jetzt...
Er ist der Allerbeste.
...geklärt. Das ist natürlich der Nachteil, wenn man in Unterzahl ist. Lasst uns mal ein bisschen darüber sprechen. Wir hatten vorhin gemeinsam einmal so ein bisschen die bisherigen Formkurven angesprochen. Nun ist es ja so, wenn man sich die Historie der Derbys anguckt, dass so ein Derby dann auch durchaus sehr entscheidend für den weiteren Saisonverlauf sein kann.
Der Derby-Fluch?
Der Derby-Fluch, genau. Darauf will ich hinaus. Ei, ei, ei. 2011, überraschender Derby-Sieg vom FC St. Pauli im Volksparkstadion. Zu dem Zeitpunkt Mannschaft der Rückrunde in der ersten Fußball-Bundesliga. Ich glaube, danach kaum noch was geholt, abgestiegen. Der HSV gewinnt 2019 4-0 im Millantor-Stadion und verspielt danach den Aufstieg. Glaubt ihr an diesen Derby-Fluch und glaubt ihr, dass auch dieses Spiel am Montag für irgendeine der beiden Mannschaften zum Verhängnis werden könnte?
Steffen, fang du mal an.
Oh ja, vielen Dank. ich glaube, natürlich so dieses Derby-Fluch zeigt natürlich auch nach der letztjährigen Hinrunde, also der Vorsaison, als St. Pauli 2-0 im Millantor gewinnen konnte, dass es danach ja auch erstmal ein bisschen bergab ging, wenn ich mich richtig erinnere. Und man da ja auch schon gewitzelt hatte. Aber letztendlich haben sie es ja auch trotz des 2-0-Siegs im Rückspiel ja auch geschafft, den Klassenhalt noch irgendwie einzutüten, auch wenn es danach auch wieder bergab ging. Und ich hatte mit einigen St. Pauli-Fans mich unterhalten und die haben auch gesagt, sie hätten rein sportlich gesehen das Derby lieber verloren, damit Lugukay weg wäre und man die Saison besser hätte retten können. Rein sportlich wohlgemerkt, ne?
Wer sagt denn sowas?
ich sag mal so, das sind Personen, Flip, wo die du eventuell auch persönlich kennen könntest. aber natürlich ist es von der emotionalen Sache ist es natürlich was ganz anderes. Das war jetzt nur aufs rein Sportliche bezogen. Aber ich glaube, dass dieser Fluch diese Saison, ich wage mal die These aufzustellen, dass dieser Fluch in dieser Saison keinen Einfluss auf den weiteren Saisonverlauf hat, da beide Mannschaften und beide Trainer zu nüchtern sind, um die Sache eskalieren zu lassen. Ich glaube, dass auf beiden Seiten das natürlich gefeiert worden wäre, aber der Fokus der Offiziellen ist, glaube ich, diese Saison wesentlich geschürzter als noch in den vergangenen Jahren, sodass es kein Ausarten geben würde, dass man beim HSV noch bis spät in die Nacht auf dem Kiez unterwegs ist oder St. Pauli ihre Art und Weise des Feierns auslassen. Von daher denke ich, dass beide Mannschaften reflektiert genug sind, auch danach noch Spiele zu gewinnen.
Eins ist garantiert, wenn der FC St. Pauli gewinnt, das ist das Siegerfoto im Social Media, was sich ja die letzten Wochen so ein bisschen etabliert hat. Ja, also ich glaube schon, dass tatsächlich so ein Derby, was von allen Seiten, besonders medial, ja sehr aufgebauscht wird, wenn das dementsprechend läuft, für die eine Mannschaft schon so ein bisschen Knick werden könnte. Wenn man mal auf die Tabelle guckt, nochmal, ich habe ja vorhin wirklich explizit betont, dass wir noch alles andere als gesichert sind. Also das ist eine wieder gefährliche Situation, in der wir sind, weil man sich doch schon aufgrund der aktuellen Form so ein bisschen in Sicherheit wiegt, zumindest der ein oder andere, mit dem man sich unterhält und man so ein bisschen überlegt, ha, könnte da nicht noch nach oben so ein bisschen was gehen in Richtung wirklich guter, einstelliger Tabellenplatz?
Finde ich immer ganz schwierig.
Das ist mega gefährlich. Aber trotzdem, wenn man auf die Tabelle guckt und über den Derby-Fluch spricht jetzt für den kommenden Montag, ist die Fallhöhe, glaube ich, im ersten Moment für den HSV erstmal höher als für den FC St. Pauli. Zumindest gefühlt für mich, wenn es denn diesen Derby-Fluch gäbe.
Ja, stimme ich zu. Also natürlich hat der HSV im Moment auch aufgrund der vergangenen beiden Rückrunden mehr zu verlieren als St. Pauli. Da bin ich bei dir auf jeden Fall.
Ja, ich auch sowieso. Ich bin so einer, der blendet so einen Fluch gerne mal aus, beziehungsweise ich glaube nicht dran.
So, wir haben viel über Fakten gesprochen. Lasst uns mal ein bisschen emotional werden.
Wie Warte, ich habe noch einen Fakt, der für den FC St. Pauli spricht.
Hau raus.
Die letzten 15 Montagsspiele gab es nur eine Niederlage.
Ich hab's auch rausgeschrieben. Der FC St. Pauli ist tatsächlich der Montagsmeister der zweiten Liga. Das wollte ich hinten raus nochmal, damit wollte ich hinten raus nochmal glänzen. Übrigens, das letzte Montagsderby war 2019, im September 2019, am Bilan-Tor. Das konnte der FC St. Pauli auch mit 2-0 gewinnen. Also das war die Saison, Boah. Wo wir beide Spiele mit 2-0 gewinnen.
Da war ich beim 1-0 auf Klo. Das nervt mich immer noch.
Das habt ihr auch nicht ihr geschossen, dafür waren wir verantwortlich. In Person von Van Drongelen. Also.
Jetzt kommst du wieder auf den Spieler zu sprechen.
Ich dachte gerade.
Was ist denn mit Van Drongelen?
Van Drongelen, der befindet sich seit Wochen wieder im Mannschaftstraining und hat quasi seitens der medizinischen Abteilung das Go bekommen, um zumindest einen Kaderplatz zu haben. Es wird natürlich jetzt gemunkelt, dass es direkt für die Startelf kommen könnte. Mentalitätsspieler. Ich wäre da vorsichtig, weil Tune sich da auch noch nicht euphorisch gegeben hat. Und es war von Anfang an der Plan, Van Drongelen Ende Februar, Anfang März in den Kader zu berufen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er tatsächlich jetzt schon ein Kandidat für die Startelf wird. Dafür fehlt ihm meiner Meinung nach einfach ein Dreivierteljahr Spielpraxis. Das konnte er sich nicht im Freundschaftsspielen holen, nicht bei der zweiten Herren. Von daher, oder bei der U21 in dem Fall. Dementsprechend glaube ich, dass er eventuell im Kader stehen könnte. Das wäre meiner Meinung nach auch schon eine kleine Überraschung, um auch einfach von außen dieses diese Mentalität zu geben, die auch Werder Bremen letztes Jahr im Abstiegskampf sehr gut getan hat, einfach von außen diese Stimmung mit reinzubringen. Dafür sehe ich Van Drongelen für den kommenden Montag relativ optimistisch. Dass er aber jetzt in der Startelf steht, glaube ich nicht.
Flippo, bevor du emotional wirst, habe ich noch eine Frage an Steffen. Was war dein schrecklichstes Derby-Ereignis?
Also ich glaube, woran ich mich auf jeden Fall noch erinnern kann, ist das 1-0 2011. Wo Gerald Asamoah im Volkspark das Siegtor quasi direkt vor meinen Augen, ich bin ja in der Südtribüne per Dauerkarte beheimatet, direkt vor meinen Augen eingeköpft hat. Und das war so das erste Derby. Ich war zwar noch 10 Jahre jünger, aber nichtsdestotrotz hat man ja auch da nochmal als Teenager umso mehr darauf hingefiebert. Es war das erste Derby, was ich so wirklich live miterlebt habe. Das hat sich wirklich für immer eingebrannt. Ich muss aber auch sagen, dass das Derby im letzten Jahr in der Rückrunde vielleicht nicht von der Emotionalität her, aber einfach von der Tatsache, dass man gegen eine Mannschaft verloren hat, die in den Wochen zuvor gefühlt mehrmals gegen ihren Trainer gespielt hat. Eine Tatsache, dass man sich wiederholt selbst geschlagen hat, weil man es nicht geschafft hat, Henk Fehrmann schon an der Mittellinie zu faulen, sondern ihn bis zum 16er durchjoggen lassen. Und einfach es nicht geschafft hat, annähernd die Performance zu leisten, zu die man normalerweise imstande wäre. Und das ist halt auch so ein Erlebnis, was sich einfach einbrannt, vor allen Dingen, wenn man leider live dabei ist.
Ja, ich möchte dir jetzt nicht die Bühne für dein schönstes Derby-Ereignis geben, deswegen.
Flippo, werd
gerne emotional. Flippo, du wolltest emotional werden.
Ja, oder? Ich wollte euch einfach nur mal fragen, also wir haben es in unserem Hinrunden-Derby-Podcast mal angerissen, dass es so ein bisschen schwierig ist aufgrund von Corona, keine Fans im Stadion, Kontaktbeschränkungen, sich auch so gegenseitig mit den anderen, also den Fans des anderen Vereins so ein bisschen zu piesacken im privaten Bereich, wie man das ja gerne macht. Seid ihr denn schon in Derby-Stimmung jetzt im Hinblick auf Montag?
Ich beginne einfach mal. Also ich bin ein bisschen mehr in Derby-Stimmung als im Hinspiel. Im Hinspiel war es irgendwie ganz komisch für mich. so das erste Mal Derby ohne Zuschauer. Ich kann jetzt nicht unbedingt sagen, ich habe mich jetzt dran gewöhnt, das wäre jetzt ein bisschen komisch ausgedrückt, aber aufgrund der Tatsache, dass ich momentan wieder in meiner WG lebe und hier auch Menschen um mich haben kann dadurch, die mit mir das Fußballspiel auch gerne sehen wollen, fühlt sich das ein bisschen anders an. Das heißt, wir können da zu dritt ein Fußballspiel gucken. Letztes Mal habe ich es, glaube ich, so alleine geguckt. Deswegen ist die Vorfreude noch größer und ich bin mehr in Derby-Stimmung, als es im Hinspiel war.
Ja, ich muss auch sagen, dass ich in den letzten Jahren verhältnismäßig wenig in Derby-Stimmung war, einfach weil ich dieses 0-0 in der ersten Zweitligasaison, das hat mich so auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Da war richtig viel Stimmung, seit 2011 das erste Derby und es war eins der schlimmsten Fußballspiele, die ich im Volkspark gesehen hatte, weil, und da waren auch Niederlagen gegen Bayern und Dortmund dabei, die wirklich nicht schön waren. Aber dieses 0-0 hat einfach...
Auch die Niederlage gegen Regensburg?
Ja, die gab es auch, hast du recht. Nein, aber es war tatsächlich, dieses 0-0 war einfach derart enttäuschend, weil die Messlatte so weit oben war von diesem Spiel. Sei es, da waren ja nicht mehr Emotionen. Da gab es keine Rudelbildung oder sowas. Ich glaube, Luis Holtby hat einmal pro forma versucht, irgendwie Color so ein bisschen zu schubsen und zu piesacken, aber ansonsten war das ja gar nichts. Und das war einfach so enttäuschend, dass die Spiele danach auch vor dem 0-4 am Millerntor, aber auch eure beiden 2-0-Siege, war von vornherein, natürlich ist es ein besonderes Spiel, aber ich habe meine Messlatte selbst immer ein bisschen versucht, niedriger zu setzen, weil ich einfach immer das Gefühl hatte, es hätte sehr schnell wieder sehr enttäuschend werden können. Aber das ist jetzt einfach aufgrund der Tatsache anders, da ich ein wirklich offenes Fußballspiel erwarte. Das ist ja jetzt vielleicht nicht vom Tabellenstand, aber von den Formkurven her, der HSV nur eine Niederlage aus den letzten 12 Spielen, positiv gesprochen, und St. Pauli mit 6 Siegen aus den letzten 7 Spielen. Das sind Mannschaften, die können wirklich alles erreichen an diesem Montag in diesen 90 Minuten. Da kann so viel passieren, dass ich nicht nur auf das Derby hinfieber, das ist eine wirkliche Brisanz, die da noch zusätzlich mit reinkommt, aber es ist vor allen Dingen auch ein Spiel zweier spielstarker Mannschaften, die offensiv einiges zu bieten haben, und dementsprechend kann man sich, glaube ich, nicht nur als Fans beider Fanlage, sondern auch als neutraler Beobachter wirklich auf diese Partie freuen, und dementsprechend ist das Derby-Fieber mittlerweile steigt von Tag zu Tag.
Also ist bei mir auch so. Tatsächlich, ich bin auch voll bei dir, Finn, dass ich viel, viel mehr in Derby-Stimmung bin als noch in der Hinrunde, und ja, ich bin bei dir, Steffen, dass ich auch einfach mich auf den Fußball spiele, und das ist, glaube ich, auch das Entscheidende an dieser ganzen Sache, Fußballspiel. Also beim FC St. Pauli gehört es ja nicht zum guten Ton unbedingt, dass man da Fußball spielt, jetzt die letzten Wochen schon und in dieser Saison auch vermehrt, aber die letzten Jahre war das nicht immer so der Fall, dass das wirklich viel mit Fußball zu tun hatte zeitweise. Ich glaube einfach, dass das unheimlich mitreißend, spannend und emotional werden kann, auch wenn man dann leider nur zu Hause auf der Couch sitzen kann. Ich freue mich auf jeden Fall voll riesig. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Und
voll riesig?
Voll riesig, also so der Superlativ. Ja, kann, glaube ich, ein ganz cooles Ding werden am Montag.
Ja, ich glaube, wir haben alles soweit gesagt. Ich find's schön, dass wir uns alle wenigstens ein bisschen freuen, weil ich weiß noch, in der Derby-Folge in der Hinrunde mit Pascal waren wir alle irgendwie nicht gut drauf, das weiß ich noch.
Ja, schauen wir mal.
Wir haben uns
mal,
irgendwie so gewöhnt, glaube ich, auch an diese ganzen Umstände momentan. Das ist vielleicht auch ein Faktor. So, plötzlich sind so Geisterspiele Normalität.
Ja, wahrscheinlich ist es das. Also ich muss auch ehrlicherweise für mich sagen, und da möchte ich jetzt gar nicht zu ein großes Fass aufmachen, aber aktuell ist es ja so, der eigene Sport findet nicht statt. Beruflich, weißt du selbst, Finn, ist es bei uns gerade Semesterferien auch ein bisschen entspannter. da ist tatsächlich so dieser Geisterfußball das Einzige, was man am Wochenende noch so als Highlight hat, weil feiern gehen und Freunde treffen ist auch nicht groß mit den ganzen Kontaktbeschränkungen. Von daher ist das, glaube ich, wirklich was, wo sich sehr, sehr viele in Hamburg jetzt am Montag drauf freuen werden, dieses Spiel.
Das glaube ich auch.
Wir haben noch etliche Themen, über die wir hätten sprechen können. Personallage und allem drum und dran. Aber ich glaube, wir sind schon sehr weit. Was meinst du, Finn?
Ja, ich glaube, es hat heute uns allen sehr Spaß gebracht. Danke dir, Steffen, dass du da dabei warst.
Ja, sehr gerne. Das hat mir großen Spaß gemacht, auch mal konstruktiv über die Derby-Geschichte zu reden. Mit den St. Pauli-Fans, die ich sonst in meinem Umfeld habe, wird das sonst auch sehr schnell sehr emotional. Ne? Und dementsprechend hat Spaß gemacht. Ich hoffe allerdings, dass wir uns in dem Rahmen nicht so schnell wiedersehen, sondern erst in 2 Jahren dann, wenn ihr dann auch in der ersten Liga seid. Ne?
Oh, sehr, sehr, sehr freundlich. Sehr freundlich. Trotzdem wünschen wir dir jetzt nicht so viel Glück für Montag.
Kann ich irgendwo nachvollziehen. Beruht auf Gegenseitigkeit.
Ja, dir alles Gute. Ich glaube, von mir aus gibt's nichts mehr zu sagen.
Von mir aus gibt's aber noch eine dringende Frage an dich, Finn.
Oh ja.
Das habe ich mir nämlich vorhin, als wir über eventuelle Überraschungen im Derby in unserer Aufstellung gesprochen haben, hatte ich mir das notiert. Das wollte ich jetzt noch einmal kurz abhaken. Am Wochenende sah unser Kapitän Philipp Zierreis wieder nicht ganz so glücklich aus bei den Gegentoren. Unser Norweger, du hast wieder die Aufgabe, den Namen auszusprechen.
Tore Regenüsen.
Ja, ach, wie ein Gedicht, herrlich. Ist reingekommen und hat für sehr viel Stabilität gesorgt. Wir hatten eine Systemumstellung auf Dreierkette, glaube ich. Und ich könnte mir gut vorstellen, wir haben es die ganzen letzten Wochen schon mal so ein bisschen herbeigerufen, dass Tore dann wirklich neben James Lawrence mit in die Innenverteidigung rückt. Ist es jetzt am Montag soweit? Was meinst du?
Ja, ich glaube es.
Zierreis raus, Tore
ich weiß, rein. Ich weiß nicht, ob er Zierreis rausnimmt. Ich kann mir vorstellen, dass sie mit Dreier- oder Fünferkette spielen. Also wie sie in Darmstadt in der zweiten Halbzeit gespielt haben.
Lassen wir uns mal überraschen. Ich
wüsste aber auch nicht, wen man rausnehmen könnte. Also eigentlich passt ja die Raute da auch im Mittelfeld. Ist schwierig. Ich kann es mir vorstellen, dass er spielt für Zierreis. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass sie mit Dreier- oder Fünferkette spielen.
Alles klar. Lassen wir uns mal überraschen.
Jetzt haben wir die Emotionen rausgenommen, Flippo. Ich kann
mir auch sehr gut vorstellen. Ja, Entschuldigung. Aber das wollte ich einmal noch kurz abhaken. Es war mir wichtig. Es war mir ein Bedürfnis. Dann bau sie mal wieder auf, die Emotionen zum Schluss.
Ich hab Bock.
Ja, damit hast du alle mitgerissen. Steffen, dir vielen Dank. Euch allen ein schönes, spannendes Spiel am Montag mit super positivem braun-weißem Ausgang. Und an dieser Stelle haben wir, glaube ich, Rekordzeit, was eine Derby-Folge oder eine Podcast-Folge angeht. Und
hat auch Spaß gebracht.
Wollte ich auch mal gerade sagen. An dieser Stelle kommt der Standardsatz. Habt ein schönes Wochenende, habt ein schönes Spiel und in Hamburg sagt man Tschüss.
Ciao.